Und ich erlebe Menschen, denen geht's richtig beschissen. Oh, eine Welt, darf man das sagen. Also, wenn es denen schlecht geht, dann können die auch heulen, dann können die auch richtig das rausschreien und so weiter. Und dann erlebe ich christliche Gemeinden, ob ihr da eine Ausnahme seid, müsst ihr selber prüfen, dann erlebe ich christliche Gemeinden, da scheint mir das Ganze irgendwie so eingeschränkt. Also wir sagen schon Danke, wenn es uns gut geht. Aber Klaus hat extra gesagt, ihr dürft auch aufstehen. Ich habe mich nur einmal umgeschaut, aber getanzt oder gesprungen und geklatscht wurde doch eher wenig. Ja, hat man mir dann in Süddeutschland, wo ich seit Jahren tätig bin, gesagt, weißt du, schwäbische Männer, die machen sowas nicht. Und dann kam Fußball und ich dachte, okay, schwäbische Männer machen sowas nicht. Ja? Auch in die andere Richtung. Wir sagen dann schon, wenn es weh tut, Herr, änder das doch bitte. Aber trauen wir uns mal wirklich zu klagen, mal wirklich zu Gott zu schreien? Jetzt ahnt ihr vielleicht schon, was für eine Herausforderung darin liegen könnte, wenn wir es lernen, ehrlich mit Gott zu sein. Und dann nehme ich den Impuls aus Neuseeland auf und sage, es muss von der Bibel her gegründet sein oder umgekehrt. Da sind mir die Menschen der Bibel ein Vorbild, weil ich glaube, dass sie genau das gemacht haben und genau das konnten. Sie waren ehrlich mit Gott in einer Art und Weise, die atemberaubend ist, wenn wir uns das mal bewusst machen. Ein Beispiel. Abraham im Gespräch mit Gott. Gott hat das Geschrei von Sodom und Gomorra gehört und kommt runter und sagt, ich werde mir das angucken. Und wenn das so schlimm ist, wie ich das gehört habe, dann mache ich Sodom und Gomorra platt. Dann redet er mit Abraham und sagt das dem Abraham auch. Also, wir haben die Situation, der allmächtige Gott redet zu einem seiner Kinder, zu einem seiner Knechte auf der Erde und macht ihm eine klare Ansage. Jetzt müsste man doch eigentlich sagen, ja, Herr. Aber der Abraham macht was ganz anderes. Abraham fängt an, mit Gott zu verhandeln. Moment mal, Gott. Man merkt, wenn man den Text liest, dürft ihr gerne nochmal machen, 1. Mose 18, dass Abraham so ein bisschen ins Stocken kommt. Wenn da aber 50 Gerechte sind. Jetzt kommt das nächste Wunder. Gott lässt sich auf dieses Gespräch ein. Also Abraham fängt ja an, mit ihm zu verhandeln. Und Gott lässt sich darauf ein und sagt, alles klar, wenn da 50 sind, verschone ich das Ganze. Oh, Herr, vielleicht fehlen an den 50 nur 5. Okay, bei 45 auch nicht. Und Abraham handelt Gott runter bis auf 10. Also gut, wenn da 10 Gerechte sind, dann verschone ich das Ganze. Ich glaube, dass wir manchmal schon gar nicht mehr merken, was da eigentlich passiert. Dem Abraham ist das bewusst. Wenn ihr den Text mal nachlest, der Abraham weiß, er redet mit dem allmächtigen Gott. Er redet mit dem Schöpfer, dem, der riesig über ihm ist. Und er weiß, wer er ist im Verhältnis zu diesem Schöpfer. Kommt immer wieder im Text raus. Und dieser Schöpfer redet mit seinem Geschöpf. Das ist auch im Vergleich der Religionen einmalig. Ein Gott, der sich auf Augenhöhe herablässt. Eigentlich hätte man ja erwarten können, du Wurm, was wagst du es, meinen Willen in Frage zu stellen? Zumindest gibt es genügend Götter und gab auch in der Antike genügend Götter, denen man eher ein solches Verhalten zugetraut hätte. Aber der Gott der Bibel lässt sich in Frage stellen, bis dahin, dass er bereit ist, seinen Willen zu ändern. Denn eigentlich ist das ja schon frech, was der Abraham macht. Er sagt ja letztlich, sag mal Gott, hast du dir das auch gut überlegt? Aber Gott hat da gar kein Problem mit. Er lässt sich darauf ein. Oh, jetzt wird es einige unter euch geben, die bibelkundig sind und sagen, naja, aber Gott hat am Ende ja doch gekriegt, was er wollte. Also am Ende hat die ganze Verhandlung nichts genutzt. Gott hat keine 10 gefunden und deswegen wurde Sodom und Gomorra vernichtet. Deswegen an der Stelle nur der Hinweis, sucht mal nach Stellen, wo es umgekehrt gelaufen ist, denn da gibt es viele. Nur eine, 2. Mose 32, auch da macht Gott eine klare Ansage, Mose verhandelt in dem Fall, und dann heißt es am Ende, da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Da gereute es den Herrn. Und da haben wir ein Beispiel, wo das Gebet, in dem Fall des Mose, Gott dazu gebracht hat, tatsächlich seinen Willen zu ändern. Wir haben einen Gott, der bereit ist, auf uns zu hören. Und ich finde es klasse, was der Abraham macht. Weil Abraham schreit seine Fragen raus zu Gott. Ich stelle mir vor, wie das ist, wenn jetzt Gott hier erscheinen würde, sagen würde, also, ich habe das Geschrei gehört, was vor den Herrn über Münster gekommen ist. Und wenn es so ist, wie es ist, dann mache ich das platt. Dann weiß ich nicht, ob der eine oder andere hier denkt, endlich. Oder dann vielleicht auch nur denkt in seinem Herzen. Aber würden wir uns trauen, dann Gott zu sagen, Moment mal Gott, hast du dir das auch gut überlegt? Diese Art mit Gott zu reden ist total normal für die Menschen der Bibel. Zweites Beispiel, Mose, seine Berufung. Wir arbeiten viel mit jungen Leuten und da ist das eine der Grundfragen, ja, und dann ist eine der Grundsehnsüchte, Gott möge doch mal eindeutig reden. Also Mose kriegt nun wirklich eine super eindeutige Berufung. Da brennt der Dornbusch, da weiß er schon, und verbrennt aber nicht. Er weiß schon, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Er hört eine klare Stimme und er kriegt einen ganz klaren Auftrag. Du gehst jetzt bitte nach Ägypten und sagst dem Pharao das und das. Kann man doch eigentlich auch nur sagen, ja, Herr, und losgehen. Aber Mose macht das natürlich auch nicht. Was soll ich denn sagen, wer mich geschickt hat? Und wenn sie mir nicht glauben, dann kriegt er noch sein Privatwunder. Hand rein ins Gewand, Hand raus. Oh, aussätzig, das ist aber eklig. Hand rein, Hand raus. Oh, geheilt, ja, das ist schön. Und also Mose kriegt alles, wonach wir uns sehnen. Aber er stellt weiter Fragen, weil er sich vermutlich auch zu klein vorkommt. Dabei auch Fragen, wo ich behaupte, das sind Ausreden. Mose sagt unter anderem, ich kann nicht reden. Das ist schlicht Quatsch. Erstens beweist er in seinem Gespräch gerade mit Gott, dass er ziemlich gut reden kann. Zweitens war Mose der einzige Israelit seiner Zeit, der die höfische Rhetorenausbildung durchlaufen hatte. Der wusste, wie man am Hof redet. Aber selbst darauf geht Gott ein, selbst auf Ausreden. Und sagt, ich habe deinen Mund geschaffen und ich bin mit dir. Ich kann es trotzdem nicht. Ich schicke dir auch noch den Aaron mit. Mose kriegt einen glasklaren Auftrag, aber ich sag mal, er hat Angst oder fühlt sich zu klein oder was auch immer bei ihm da ist. Und das ganz, ganz Gute ist, dass Mose all das, was bei ihm da ist, dass er das Gott sagt. Und auf die Art und Weise kann Gott mit Mose allein in diesem Gespräch einen Weg gehen, einen riesigen Weg. Und dann erlebe ich immer wieder in christlichen Gemeinden, wie wir auch Aufträge von Gott haben. Und dann aber selber anfangen, in uns selbst zu hirnen und zu überlegen und was weiß ich nicht. Hätte Mose ja auch machen können. So nach dem Motto, Bauch an Kopf, ich habe Angst. Kopf an Bauch. Gott hat den Auftrag gegeben, deshalb muss ich gehen. Bauch an Kopf, aber das fühlt sich gar nicht gut an. Kopf an Bauch, Gott weiß, was er tut. Bauch an Kopf, ich habe immer noch Angst. Kopf an Bauch, wenn der Herr mit uns ist, wen sollten wir da fürchten? Bauch an Kopf, fromme Sprüche helfen mir jetzt auch nicht. Kopf an Bauch, Gott ist doch dabei. Bauch an Kopf, na und, die Schläge kriege ja ich, außerdem kann ich doch gar nicht reden. Ja, sieht Gott das denn nicht? Kopf an Bauch, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und es ist spannend, wenn ihr euch mal beobachtet, an welchen Stellen bringt ihr das, was bei euch im Bauch da ist, ins Gespräch mit Gott? Und an welchen Stellen nur ins Gespräch mit euch? Und es letztlich dann runterzudrücken. Vielleicht ist da tatsächlich eine Angst. Vielleicht ist da auch eine Ärger, eine Wut, irgendetwas. Und dir gefällt das nicht. Du weißt auch, oh, Angst, eigentlich soll ich keine Angst haben bei Gott. Aber da ist etwas, wo du merkst, wie gehen wir dann damit um? Und trauen wir uns, das Gott zu sagen? Oder drücken wir es nicht eigentlich doch runter? Das Dumme ist, wenn wir es runterdrücken, ist es nicht weg. Das grummelt dann da unten im Bauch weiter und dann kommt das Nächste. Und wir brauchen immer mehr Druck, weil da sitzt ja immer mehr drin. Und irgendwann wundern wir uns, wenn wir mal explodieren, wenn da irgendwas rauskommt bei uns, was da gar nicht hingehört. Trauen wir uns, ehrlich zu werden bei Gott? Hiob. Das ganze Buch Hiob ist ein wunderbares Beispiel. Wir wissen aus der Rahmengeschichte vom Buch Hiob, dass es der Teufel ist, der Hiob da erst die Kinder wegnehmen kann und die seine Herden und so weiter, sein Reichtum, später auch seine Gesundheit direkt angreifen darf. Aber Hiob ist das völlig egal, ob da der Teufel oder irgendein Dämon aktiv ist. Hiob weiß, wenn der Chef es nicht zulässt, dann geht hier gar nichts. Deswegen wendet sich Hiob direkt an den Chef. Und er stellt ihn zur Rede. Aber in was für Worten? Herr, du hast mich zu deiner Zielscheibe gemacht. Deine Pfeile treffen mich. Guck doch noch mal ein paar Stunden weg, dass ich noch einen guten Tag habe. Dann bin ich bereit zu sterben. Also es sind Worte, wo er direkt auch Gott verantwortlich macht. Deswegen manchmal höre ich in christlichen Gemeinden, ja, Klage sei erlaubt, aber Anklage sei nicht erlaubt. Also in der Bibel machen sie den Unterschied nicht. Also du hast mich zu deiner Zielscheibe gemacht. Viel direkter kann man Gott nicht mehr verantwortlich machen zur Anklage. Oder wunderschön, Hiob 23. Hiob sucht Gott. Zeig dich, denn wenn du dich zeigst, dann musst du mir Recht geben. Habt ihr schon mal so gebetet? Das wäre biblisch beten. Denn das Spannende bei Hiob ist ja das Ende. Am Ende offenbart sich Gott und die drei Freunde oder die vier Freunde, ja, reden mit Gott und zu ihnen sagt Gott dann, ihr habt nicht recht mit mir oder von mir geredet, so wie mein Knecht Hiob. Das heißt, am Ende vom Hiob sagt Gott, das, was Hiob da geredet hat, war recht geredet. Ich meine, der Hiob denkt sich auch, was habe ich für einen Scheiß geredet? Also Hiob bereut, was er geredet hat und merkt, was er da alles für Fehler drin hatte. Aber Gott nennt dieses Ganze, was Hiob geredet und was Hiob rausgeschrien hat, er nennt das recht geredet. Warum? Weil es ehrlich war. Weil Hiob ganz ehrlich geredet hat in dem, was ihn bewegt hat, was ihn getroffen hat. Das nennt Gott recht geredet. Und das ist die Einladung an uns. Sind wir bereit, mal recht zu reden? 2,5 Texte habe ich noch. Psalm 44. Wache auf, Herr, warum schläfst du? Werde wach. Schläft Gott wirklich? Noch unbestimmt. Ah, da hinten den Kopf schütteln. Na gut, Psalm 121. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Ach ja, bitte. Psalm 44, wach auf, Herr, warum schläfst du, werde wach. Psalm 121, er schläft gar nicht. Ja, was soll denn das? Und für mich ist es klar, wenn man jetzt fragt, was ist denn theologisch richtig, dann wären wir bei Psalm 121. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Ja, warum steht denn dann Psalm 44 in der Bibel? Werde wach, dann ist das doch sachlich Unsinn. Auf der Sachebene schon. Aber für mich ist es ein Zeichen, dass es beim Gebet nicht um die Frage geht, ob es theologisch richtig ist, sondern ob es ehrlich ist. Deswegen einfach zur Entlastung von euch und vom Johannes, ihr müsst eure Gebete ihm nicht vorlegen zur Korrektur, ja, und dürft sie erst dann beten, sondern beim Gebet geht es nicht darum, ob es richtig ist, sondern ob es ehrlich ist. Und das ist eben die spannende Frage, meine Frage heute Morgen an euch. Traut ihr euch, ehrlich zu beten? Traut ihr euch auch da, ehrlich zu beten, wo das nicht fromm klingt? Da, ehrlich mit Gott zu reden, wo das hier in die Gemeinde nicht reinpassen würde und auch hier vorne nicht hin? Traut ihr euch, ehrlich zu Gott zu kommen, wo Angst da ist, wo Verzweiflung da ist, wo Aussichtslosigkeit da ist, wo eine Hoffnungslosigkeit da ist, wo Wut da ist, wo Ärger da ist. Traut ihr euch ehrlich zu Gott zu kommen? Und in die Richtung mache ich tatsächlich als letzten Text einen Text von David, einen meiner Lieblingspsalmen, einen meiner absoluten Lieblingspsalmen, der meines Wissens so gut wie nie gepredigt wird. Psalm 109, ein Psalm. David betet über einen anderen Menschen. Bestelle einen Gottlosen über ihn. Ein Verkläger soll zu seiner Rechten treten. Im Gericht soll er schuldig gesprochen werden. Selbst sein Gebet soll zur Sünde werden. Seine Tage sollen wenige werden, sein Amt soll ein anderer empfangen. Seine Kinder sollen Waisen werden, seine Frau eine Witwe. Herumirren, ja herumirren sollen seine Kinder und betteln, Überreste suchen aus ihren Trümmern. Der Wucherer umgarne alles, was er hat. Fremde sollen seinen Besitz rauben. Er soll niemand haben, der ihm Gnade bewahrt. Keiner soll seinen Weisen gnädig sein. Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden. Schon im folgenden Geschlecht soll ihr Name erlöschen. Der Ungerechtigkeit seiner Väter soll gedacht werden vor dem Herrn. Nicht soll ausgelöscht werden die Sünde seiner Mutter. Sie seien dem Herrn stets gegenwärtig. Er rotte ihr Gedächtnis aus von der Erde. Das ist immer ein schöner Psalm, oder? Und die meisten, die dann Psalmen lesen, beten schnell, blättern schnell weiter. Dein Wort ist meines Fußes Licht. Und ja, sind wir beim anderen Psalm. Das Tolle am Psalm 109 ist, der wird nicht besser. Also das ist ein Psalm, in dem diese, ich sag mal, Wut zum Ausdruck kommt. Und dann ist natürlich die ganz spannende Frage, ja, warum steht so ein Psalm denn in der Bibel? Jetzt könnte es so die Spitzfindigen geben, die sagen, naja gut, das Altes Testament. Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten. Das stimmt. Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Auftrag ist. Dieses liebe deinen Nächsten. Die spannende Frage ist, wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin, wenn in mir wirklich Wut sitzt? Wenn in mir Wut sitzt in einem solchen Ausmaß, dass ich da tatsächlich, ja, es einfach so intensiv spüre. Und wer immer von euch noch nie Wut gespürt hat, der darf jetzt gern für die anderen beten. Aber wer immer schon mal wirklich wütend war, das ist ja die Frage, wie gehen wir damit um, wenn wir wirklich wütend sind? Und ich glaube, dass dieser Psalm 109 eine Einladung ist. Es ist kein Gebet für die Kanzel. Es ist kein Gebet jetzt in Bezug auf irgendeine Person hier, dann laut hier so zu beten. Überhaupt nicht. Aber es ist ein Gebet für stille Kämmerlein. Es ist ein Gebet und eine Einladung Gottes. Komm doch auch mit solchen Gefühlen, mit so etwas bei dir, wenn so etwas bei dir da ist, zu mir. Und dahinter steht meine Überzeugung, dass Gefühle nie Sünde sind. Auch Wut ist erstmal nur ein Gefühl, eine Wahrnehmung, keine Sünde. Deswegen heißt es in Epheser 4, zürnt und sündigt dabei nicht. Also wenn ihr zornig seid, dann sündigt dabei nicht. Das Zornigsein selbst ist nicht das Problem. Das Problem entsteht in der Frage, wie gehe ich damit um? Also falls der Johannes es in irgendeiner Form schaffen sollte, mich mal richtig wütend zu machen, ich wüsste nicht, wie er das schaffen will, aber ist egal. Ja? Wenn ich wütend bin, ist noch nicht das Problem. Wenn ich dann hingehe und anfange, ihn zu schlagen, dann sündige ich. Ich meine, dann verliere ich auch, weil ich am Ende dann unterliege. Aber das ist eine andere Frage. Ja? Das Gefühl selbst ist nicht das Problem. Die Frage ist, wie gehe ich mit dem Gefühl um und gehe ich mit dem Gefühl in guter Weise um? Und da ist Psalm 109 eine Einladung, dass wir auch mit solchen Gefühlen hingehen zu Gott. Hingehen zu Gott, weil er allein uns da verändern kann. Und das gilt eben auch zum Beispiel bei diesem Liebesgebot. Wir haben, so wie Mose, so wie viele andere, wir haben einen ganz klaren Auftrag von Gott, liebe deinen Nächsten. Völlig eindeutig. Und ich glaube, dass wir in unseren Gemeinden dann immer wieder ganz ähnlich wie Mose unsere Auswege suchen. Dann gibt es so drei Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können, wenn wir Leute lieben sollen, die uns nicht so leicht fallen. Ich hoffe mal, dass ihr hier in der Gemeinde neben Leuten, wo ihr sagt, oh schön, auch Leute habt, wo ihr denkt, ach, wenn der nicht da wäre, wäre auch nicht schlimm. Das wäre erstmal völlig normal. Also, wo Menschen zusammen sind, gibt es auch Leute, die ich nicht spontan mag. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Trainingsfeld, weil dann ist genau die Frage, bin ich bereit, auch solche Leute zu lieben? Ich denke, es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, ihm de facto aus dem Weg gehen. Ah, wir wissen, der sitzt immer hier links vorne, also bleibe ich mal so rechts Mitte oder rechts hinten, dann kann ich dem wunderbar aus dem Weg gehen. Ah, der meldet sich immer für das Camp, also arbeite ich lieber damit. Also es ist ja eigentlich nur mein Übernächster, oder? Also de facto gehen wir Leuten aus dem Weg. Wir wissen ganz genau, dass wir einen Auftrag von Gott haben, auch diese Person zu lieben. Aber wir schummeln uns so drumherum. Und ich behaupte, wo immer wir das tun, haben wir ein massives Hindernis für geistliches Wachstum. Weil wir einen klaren Auftrag von Gott haben und dem aus dem Weg gehen. Eine zweite Möglichkeit, wir haben immer noch den Auftrag, diese Person zu lieben, die uns nicht leicht fällt. Und dann versuchen wir das. Also ich muss die Person jetzt lieben. Und genauso kommt das auch an. Also wir versuchen uns zu zwingen. Ich muss doch jetzt, weil Gott hat doch gesagt. In mir sträubt sich alles, aber ich muss doch. Ja, ihr seht, dass zumindest meiner Überzeugung nach der Weg auch nicht viel besser ist. Er führt letztlich auch nicht zu einem gesunden Ziel. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir anfangen, mit Gott zu reden. Also wenn uns eine Person schwerfällt, dann so wie Mose verhandeln, wie Abraham verhandeln oder vielleicht sogar wie David tatsächlich zu Gott so schreien, Herr, ich wünsche mir eigentlich, dass du den vernichtest. Dürfen wir das? Ja, natürlich. Warum? Weil es um die Heilung von unseren Gefühlen geht. Wenn wir anfangen, zu Gott zu schreien, wird er anfangen, unser Herz weiterzuführen und unser Herz zu bearbeiten. Wenn wir anfangen, uns über eine andere Person zu beschweren, Herr, kannst du den nicht wegnehmen aus dieser Gemeinde, dann wäre die Gemeinde echt toll. Dann kann es sein, dass Gott mit uns redet. Und vielleicht hören wir dann plötzlich, wie Gott uns sagt, weißt du, Helge, ich habe den total lieb. Den? Ja, den. Wie kannst du den nur lieb haben? Ach, weißt du, Helge, ich habe sogar dich lieb. Also in dem Moment, wo wir anfangen, zu Gott zu gehen, eröffnen wir quasi eine Autobahn für Gottes Reden zu uns. Und dann kann Gott uns verändern. Und das ist etwas anderes als jeder Versuch von uns, uns selbst zu verändern. Es ist diese riesige Einladung, komm doch zu mir mit all dem, was bei dir da ist. Mit all dem, was bei dir wehtut, mit all dem, was dich verletzt hat. Und lass dich von mir verändern. Ich habe das Ganze mehr durch Zufall gelernt. Ich habe eine jüngere Schwester und bin so mit 17 zum Glauben gekommen. Und da gab es manche Szene, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Und dann bin ich in mein Zimmer gelaufen, habe die Tür zugeschmissen, habe angefangen zu schreien, Herr, hast du das wieder gesehen? Und ich muss schon wieder da, was weiß ich, spülen oder aufräumen oder sonst was. Und war natürlich alles tierisch ungerecht. Ja, hat mich bei Gott beschwert. Ich habe dann gemerkt, wenn ich anfange so zu beten, dann vergebe ich am Ende. Also wenn ich etwas von meinem gerechten Zorn haben wollte, dann durfte ich nicht zu schnell beten, weil sich dann was verändert bei mir. Mehr ein Zufallstreffer. Inzwischen behaupte ich, dass es gar nicht verkehrt ist. Wenn irgendwo etwas bei dir da ist, ist das die Einladung. Bring es ins Gespräch mit Gott, weil Gott uns aushält mit allem, was da ist. Mit Vorwürfen, mit Klagen, auch mit Anklagen, mit Fragen, mit Zweifeln, mit Wut. Gott hält uns aus. Und wir bringen das, was in uns ist, an die richtige Adresse. Jetzt gehe ich noch einen letzten Schritt weiter und behaupte, das ist Anbetung, wenn wir so zu Gott kommen. Psalm 109 ist einer der tiefsten Anbetungspsalmen der Bibel. Also Anbetung ist doch, du bist toll, Herr. Auch, gar keine Frage. Aber auch dieser Wutschrei von David in Psalm 109 ist Anbetung. Warum? Es hat mir ein Mädchen beigebracht, sie war damals 1,5 Jahre alt und es war auf einem Camp in Nordschwarzwald. Sie lief vom Zelt ihrer Eltern und ist hingefallen. Und es war so ein Tatanplatz, hat sich das Knie aufgeschürft. Was macht man mit 1,5, wenn man sich das Knie aufschürft? Man fängt an zu heulen, weil was wehtut. Und dann ist sie in meine Arme gelaufen und hat sich trösten lassen. Ich denke, viele von euch haben Kinder oder kennen Kinder. Das ist ein tolles Gefühl, wenn ein Kind ankommt, sich trösten lässt. Ich habe dann mal überlegt, was macht das Kind in dem Moment? Das Kind hat irgendeinen Schmerz. Das Kind weiß auch nicht, wie es mit dem Schmerz umgehen soll. Das kann mich nicht zu mir hingehen und sagen, also bitte auswaschen, desinfizieren, Pflaster drauf. Das Kind hat einfach nur irgendeinen Schmerz. Und es läuft zu einem Älteren oder Erwachsenen und drückt darin Vertrauen aus. Es drückt darin die Hoffnung oder das Vertrauen aus, du wirst in irgendeiner Art und Weise mir mit meinem Schmerz helfen können. Und jetzt merkt ihr, warum ihr dieses Mädchen zum Bild für Anbetung geworden ist. Bitte, wenn ihr nachher beim Rausgehen hinfallt, euch das Knie aufschürft, dann geht in die Küche, wascht es aus und klebt ein Pflaster drauf. Aber wo sind bei uns diese Wunden? Wo sind bei uns in unserem Leben, vielleicht in unserer Geschichte, aber vielleicht auch aktuell? Fragen, Schmerzen, Klagen, Unklarheiten, Szenen in eurem Leben, wo ihr sagt, Herr, wo warst du da denn? Warum hast du da weggeschaut? Wo sind bei euch, wo sind bei uns diese Wunden, wo wir nicht weiter wissen? Wo wir nicht wissen, wie sollen wir damit umgehen? Und sind wir bereit, wie das Kind, Vertrauen auszudrücken und mit diesen Wunden in Gottes Arme zu laufen? Gerade mit diesen Wunden. Herr, ich komme zu dir, auch mit dieser Wut. Ich komme zu dir mit dieser offenen Frage. Und gerade darin ehren wir Gott, weil wir unser Vertrauen ausdrücken. Wir kommen zu dem, der allein wirklich Antwort geben kann. Wir kommen zu dem, der allein wirklich heilen kann. Wir kommen zu dem, der allein den Sturm der Gefühle wirklich stillen kann. Das ist Anbetung. Deswegen lade ich euch ein, sowohl ehrlich zu werden mit Gott, als auch Anbeter zu werden. Sag ich mal, ganzheitliche Anbeter. Möchte ich das so machen, dass ich jetzt mit einem Moment der Stille euch einlade, wo immer irgendetwas da ist, wo du merkst, doch, da gibt es in meinem Leben etwas, da habe ich eigentlich mit Gott noch nie drüber gesprochen. Da ist eine Frage, da ist ein Gefühl, da ist irgendwas in meinem Leben. Etwas, wo ich ihn nicht verstehe oder da ist irgendetwas. Dann zumindest in der Stille mal kurz bei Gott das Thema anschneiden. Herr, an dem Thema, da will ich nochmal mit dir reden. Und dann würden wir das Ganze aufnehmen mit einem Lied. Mal gucken von der Zeit her. Oder mit zwei, werden wir sehen. Also mit ein oder zwei Liedern. Jetzt Moment der Stille. Einfach selber anfangen, ehrlich zu werden. Dann bete ich für uns alle. Dann haben wir noch ein oder zwei Lieder. Himmlischer Vater, und ich danke dir für die Menschen in der Bibel. Ich danke dir für das, was du uns da hast überliefern lassen. Und ich danke dir, dass sie den Mut hatten, sich tatsächlich auf dich zu werfen. Den Mut hatten, mit ihren Fragen, mit ihren Klagen, mit ihren Anklagen, selbst mit ihrer Verzweiflung und ihrer Wut zu dir zu kommen. Vater, und das bitte ich dich auch für uns, das bitte ich dich für alle, die heute hier sind, dass du uns da tiefer hineinführst, dass auch wir in deine Arme laufen. Weil du allein wirklich heilen kannst und weil wir dich darin ehren und weil du dich freust, weil du mit offenen Armen dastehst. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, in deine Arme zu laufen und auch in deinen Armen zu bleiben. Auch dann, wenn du Wunden anrührst, weil du sie anrührst, um sie zu heilen. In deinen Armen zu bleiben, mit dir zu reden und auf dich zu hören und zu erleben, wie du uns tiefer hineinführst, in deine Liebe, in deine Wahrheit und wie Wunden in deiner Gegenwart heil werden. Amen.